Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche allen einen guten Tag. Zu Gast ist heute eine Wanderin zwischen den Welten, zwischen dem Iran und Deutschland nämlich. Im Studio ist die Filmemacherin und Filmkuratorin Afsun Mushiri. Herzlich willkommen, Frau Mushiri.
Vielen Dank.
Sie wurden im Iran geboren und Ihre Eltern haben Ihnen den Vornamen Afsun gegeben. Ich habe erfahren, dass er etwas bedeutet, aber nicht was. Was bedeutet dieser Vorname?
Afsun waren in der Mythologie Wesen, die Menschen verzaubern konnten. Und eigentlich sollte ich einen anderen Namen bekommen. Aber als das erste Mal mein Vater mich gesehen hat, hat er beschlossen, dass ich eine Afsun bin.
Und? Haben Sie das Gefühl, der...
Naja, das müssen andere bewerten. Das kann ich nicht ganz so gut sagen.
Okay, wir gucken mal am Ende dieser Stunde, wie weit Sie uns alle verzaubert haben. Afsun Mushiri wurde 1981 in der Großstadt Shiraz im Iran geboren. Schwierige Zeiten für die Menschen im Iran, denn damals war der sogenannte erste Golfkrieg schon seit einem Jahr im Gange. Der Krieg also zwischen Irak und Iran. Dieser Krieg hat 11 Jahre gedauert. Frau Mushiri, Sie waren zwar noch ein Kind, aber ich nehme mal an, dass Sie trotzdem noch einiges davon erinnern, oder?
Ja, also ich hatte viele Erinnerungen. Vor allem sind es Gerüche wie nachts nach den Bomben oder der Bombenalarm. Wie wir auch oftmals aus der Schule eben flüchten mussten in Bunker. Schwierigkeiten mit Strom und Wasser. Das hat sehr viel meine Kindheit geprägt, aber ich glaube, dass man als Kind das als die einzige Realität wahrnimmt, in der man lebt, weil man auch nichts anderes kennt. Und man kann sich wahrscheinlich besser mit den Umständen arrangieren, als es für Erwachsene ist, die doch die Angst der Zukunft spüren.
Was waren denn das für Gerüche nachts nach dem Bombenalarm?
Naja, es hat sehr unangenehm gerochen. Es war ein sehr starker Geruch nach Munition und das fand ich immer sehr unangenehm und das war immer der Gang vom Bunker wieder nach oben und dann hat man das gerochen in der Luft und das war ja doch sehr unangenehm.
Das heißt, Sie als Kind hatten keine Angst, weil das für Sie normal war, aber Ihre Eltern?
Ja, ich würde sagen, dass ich eher die Angst meiner Eltern gespürt habe, als dass ich selbst eine sehr präsente Angst hatte, sondern man nimmt das sehr zur Kenntnis, ganz klar. Man merkt, dass die Umstände nicht gut sind, aber man geht auch teilweise damit spielerisch um. Also ich habe sehr viel Krieg gespielt mit meinem Bruder, als wir klein waren.
Aber Sie haben dann mit Ihrer Familie den Iran verlassen, 1989. War der Krieg der Grund, warum Ihre Eltern weg wollten?
Naja, also das hat natürlich auch sehr viel mit der Zukunftsangst zu tun, weil mein Bruder in ein Alter kam, wo er zum Militär konnte. Und das war für meine Eltern unvorstellbar.
Oder gemusst hätte wahrscheinlich.
Gemusst hätte oder rekrutiert werden konnte. Und das war für meine Eltern unvorstellbar. Das war einer der Hauptgründe. Und ich war ein sehr aufmüpfiges Kind. Und ich habe immer sehr gegen Ungerechtigkeiten schon in der Schule oder ähnliches mich aufgelehnt. Und daher haben sie gemerkt, dass das wahrscheinlich keine Umstände sind, in der ich einfach aufwachsen würde und es auch für meinen Bruder nicht einfach wäre.
Und dann haben sie ihnen gesagt, so, pack deine Sachen, wir fahren nach Deutschland oder wie wurde ihnen das mitgeteilt?
Also ich glaube, es wurde sehr viel diskutiert erst über diese Idee, auch innerhalb der großen Familie mit den Großeltern und Onkel, Tanten. Und irgendwann mal lief dieser Visumantrag und der hat aber auch ein bisschen gedauert. Also ich glaube, meine Eltern, die hatten diesen Visumantrag schon ein paar Jahre vorher gestellt. Und als es dann genehmigt
für Deutschland.
Für Deutschland. Und als es dann genehmigt worden ist, war tatsächlich fast der Krieg vorbei. Aber dann wusste man auch nicht, vor welchen ungewissen Zukunft man steht. Und wir haben uns dann entschlossen, doch nach Deutschland auszureisen.
Und wie war das für Sie als Kind? Fiel Ihnen der Abschied schwer? Ich meine, Sie waren so 8. Das verlässt man ja nicht gerne sein.
Ja, das war sehr umständlich. Also ich habe das erst viele Jahre später gemerkt, was es eigentlich bedeutet hat für mich. Auch da hat man das erstmal nicht realisiert, aber ich durfte ein paar Sachen mitnehmen und das war sehr schwierig. Auch die Beziehungen, die familiären und Freundschaftsbeziehungen da zurückzulassen, das war sehr schwierig.
Was durften Sie denn mitnehmen?
Naja, ein Kuscheltier, zwei Bücher und ein Hörbuch. Also, es war nicht viel, aber doch ganz wichtig für mich, auch diese Sachen mitzunehmen als Kindheitserinnerungen. Und auch der Abschied war natürlich recht komisch, denn ich habe dann meine Familie 16 Jahre fast nicht mehr gesehen.
Wissen Sie noch, was das für ein Kuscheltier und was für Bücher und was für ein Hörbuch das war?
Ja, also ich kann mich ans Kuscheltier erinnern, das war ein Blaubeer.
Ein Blaubeer?
Ein Blaubeer. Und eins der Bücher ging um Sterne und andere Planeten. Und das Hörbuch ist eine Geschichte, eine Art Prinzessin-Geschichte oder Aschenputtel-Geschichte vom Iran.
Und haben Sie sich dann schnell eingelebt in Deutschland? Ich meine, 8 ist ja so ein Alter, wo man sehr schnell die Sprache lernt.
Ja, also ich habe die Sprache relativ schnell gelernt. Ich habe auch mit Werbung geübt. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass in Werbung einfache Sprache gesprochen wird und das alles sehr sinnbildlich ist. Und habe dann sozusagen die Werbepausen immer dazu genutzt, einzelne Wörter mir beizubringen. Das lief auch relativ schnell. Also ich glaube, bevor wir sogar in die Schule gekommen sind, das hat ungefähr 3 Monate gedauert, konnte ich schon einiges an Deutsch sprechen. Ich wurde auch relativ schnell eingeschult, bin auch nach der 4. Klasse direkt ins Gymnasium gekommen.
Also, wo waren Sie denn überhaupt in Deutschland?
In Mannheim. Also wir sind direkt nach Frankfurt, also Teheran, Frankfurt, Frankfurt, Mannheim aus, also in Mannheim mit dem Auto gefahren und dann waren wir da. Also das war auch keine schwierige Flucht. Also viele Familien, das muss man sich vorstellen, die flüchten über Land und Wasser und das ist natürlich viel unangenehmer. Ja, die Einschulung war ganz okay, aber natürlich wurde mir ganz schnell klar, dass ich hier ganz hinten in der Gesellschaftsreihe stehe und dass ich vieles nicht verstehe. Und der kulturelle Unterschied tatsächlich fällt einem da als Kind sehr stark auf.
Und das hat sich dann auch nicht geändert, das Gefühl, dass Sie hinten in der Reihe stehen?
Also ich würde sagen,
sehr
lange nicht. Ich würde
mal tippen, Sie waren eine gute Schülerin.
Also eigentlich nicht. Also mich hat es sehr interessiert, eher Erfahrungen zu machen. Und ich war eine sehr gute Schülerin im Iran, also in den ersten 1-2 Klassen, die ich besucht habe. Und habe schon mit 4 Schreiben und Lesen gelernt. Und auch diese Sprache zu verlieren und dann das Gefühl zu haben, dass man nicht mehr in der Sprache zu Hause ist, das hat mir sehr schwer zugesetzt. Und dieses Gefühl, auch hinten dran zu sein, das ist auch geblieben. Also ich würde sagen, bis ins Erwachsenenalter.
Heute auch noch?
Ich würde sagen, dass es jetzt seit einiger Zeit besser wird, aber das hat eben auch mit meiner Rückreise in den Iran zu tun.
Im Deutschlandfunk Kultur ist Afsun Mushiri zu Gast. Sie verließ mit ihrer Familie, ihrer Heimat Iran, als sie 8 Jahre alt war. In Deutschland ist sie zwar eigentlich gut angekommen, hat schnell die Sprache gelernt, ist aufs Gymnasium gegangen, war also, wenn man so will, erfolgreich, aber nicht glücklich. Das hat sie uns gerade erzählt. Frau Mushiri, wann haben Sie denn Ihre Heimat das erste Mal seit der Flucht wieder besucht?
Das war 16 Jahre, nachdem wir das Land verlassen haben. Und es war sehr intensiv für mich. Denn
da waren Sie dann Mitte 20?
Ja, Mitte 20. Meine Eltern haben geglaubt, dass ich inzwischen so eingedeutscht bin, dass ich nicht mal ein paar Wochen im Iran aushalten würde. Und haben dann bei der Reise gemerkt, dass es doch ganz anders ist. Und dass ich eigentlich mein Heimatland oder meine Geburtsstadt sehr liebe und eigentlich mir diese Verbundenheit gefehlt hat für meine Entwicklung. Und dahingehend hatte ich dann schon nach 4 Wochen gesagt, ich bleibe hier, ihr könnt allein zurückfahren. Mhm. Und das war sehr überraschend für sie, denn sie haben gedacht, dass ich es nicht mal aushalten würde, 4 Wochen Kopftuch zu tragen. Aber ich habe dann dort etwas gefühlt, was mir eigentlich hier gefehlt hat. Ich konnte es auch jetzt nicht beim Namen nennen, ganz genau, was es ist. Aber diese erste Reise nach 16 Jahren hat eine Lebendigkeit in mir wieder aufgerufen, die ich hier sehr vermisst habe. Und ich habe einige Dinge entdeckt dort, zum Beispiel auch das Theater. Ich habe dort einige Theaterstücke besucht, die mich sehr inspiriert haben und sehr viele junge Menschen getroffen, die von Kunst und Kultur sehr stark geprägt waren. Und das hat mich sehr fasziniert. Und ich habe mir gedacht, dass ich es hier kenne, dass Jugendliche erstmal auch viel ausgehen und sich erstmal, sage ich mal, einfachen Freuden widmen. Und mir hat es sehr gut gefallen, dass die iranischen jungen Menschen sich sehr der Kultur widmen.
Gefühl der Lebendigkeit, sagen Sie. Also ist so insgesamt, haben Sie Deutschland eher als steif und distanziert und Iran eher als emotionaler, herzlicher empfunden? Oder was meinen Sie damit?
Ja, also grundsätzlich denke ich, dass die Menschen emotionaler sind. Heute würde ich das vielleicht etwas anders bewerten. Ich glaube, dass hier die Emotionalität, sie besteht, aber sie tiefgründiger eigentlich ist, als sie im Iran ist. Weil auch viel dort erstmal auf einen ersten Eindruck oder oberflächliche Art und Weise die Emotionalität besteht. Aber die Beständigkeit der Emotionalität hier zwischen den Menschen ist eigentlich das, was ich erst später entdeckt habe. Und wie ich finde, auch seine eigene Wertigkeit hat.
Also da waren Sie Mitte 20 und haben zu Ihren Eltern gesagt, ich bleibe hier. Hatten Sie dann eigentlich noch einen iranischen Pass? Haben Sie den noch?
Ich musste einen iranischen Pass haben, um in den Iran zu reisen. Das geht als Iranerin nicht. Also wenn man einen iranischen Vater hat, muss man einen iranischen Pass haben. Aber nicht, wenn man eine iranische Mutter hat.
Und ja. Sind Sie dann da geblieben tatsächlich?
Nein, denn meine Eltern haben mich davon überzeugt, noch sehr von ihrer Angst geprägt natürlich, dass es unmöglich wäre, in dem Land zu leben und für mich da zu bleiben. Und sie haben mich mitgenommen und ich glaube, dass sie dann auch ganz froh waren, dass ich mich wieder hier dem Leben gewidmet habe und wieder weitere 7 Jahre nicht das Land besucht habe.
Und dann sind Sie wieder hin.
Dann bin ich wieder hin, ja.
Und haben Sie sich denn dort dann wirklich dann zu Hause gefühlt? Ich meine, Sie haben, als Sie 8 waren, das Land verlassen. Wie wurden Sie denn angesehen? Man kennt das ja von den Deutsch-Türken, die in der Türkei als die Almans gelten.
War anfangs doch ganz anders, weil die Aufregung natürlich noch da war und man auf Reisen war. Aber in den 2 Jahren, die ich jetzt letztendlich dort gelebt habe, habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich im Iran mehr Ausländer bin als in Deutschland. Denn ich spreche inzwischen Farsi mit einem gewissen Akzent. Ich bin sehr von liberalen Ideen geprägt. Ich mag es sehr, eine gewisse Ordnung und Struktur im Leben beizubehalten. Und dadurch wurde ich natürlich sehr als Deutsche angesehen und nicht mehr wirklich als Iranerin.
Und nun sind Sie also in den Iran gefahren, weil Sie dachten, da kommen Sie dann an, weil Sie sich in Deutschland nicht angekommen fühlten. Und nun saßen Sie da zwischen 2 Ländern.
Ja, also
in beiden nicht zu Hause.
Ja, also dieses Gefühl, zwischen den 2 Stühlen zu sitzen, ich habe mich inzwischen damit abgefunden. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was bleiben wird. Aber ich sehe das inzwischen positiv, denn so hat man ja auch 2 Orte. Man hat 2 Kulturen und man kann diese Kulturen miteinander vermischen, ihre positiven Seiten sehen und da einige Brücken bauen. Und das finde ich doch dann sehr spannend und sehe das jetzt nicht mehr wie vorher, dass ich eben ja, etwas verloren habe, oder sondern eine Bereicherung, beide Orte zu haben und sie zu vereinen.
Beide Kulturen zu haben, wer hat das schon?
Ja, richtig. Und ich habe festgestellt, dass ich das irgendwie auch in den Genen habe, denn meine Urvorfahren waren eine Art Nomaden, die auch zwischen zwei Orten gewandert sind. Und daher versuche ich mich auf meine Vorfahren zu besinnen und zu sagen, dass doch zwei Orte und Kulturen vielleicht für mich als Ergänzung ganz wichtig sind.
Der Film ist Afsun Mushiris Leidenschaft, das habe ich vorhin behauptet. Bisher haben wir aber noch gar nicht über den Film gesprochen mit Afsun Mushiri, die heute zu Gast ist im Deutschlandfunk Kultur und eine Filmvermittlerin, also eine Kulturvermittlerin ist, und zwar über den Film. Aber wann ist denn diese Filmleidenschaft überhaupt in Ihnen erwacht, Frau Mushiri?
Also ich glaube, dass Film zwar schon immer einen gewissen Einfluss auf mich hatte, und Kunst insgesamt, verschiedene Formate, aber ich habe mich relativ spät dazu entschlossen. Ich habe mich erst nach dem Studium gefragt, was ich tatsächlich machen will, und habe dann ein Erlebnis gehabt auf dem Mannheim-Heidelberg Filmfestival, was ich jedes Jahr besucht habe, was ich eindrucksvoll fand und als ein Zeichen angesehen habe, mich Filme zu widmen oder in diesem Bereich aktiv zu werden. Und habe dann auch direkt angefangen und nach 2-3 Monaten ein Job bekommen.
Aber was hat Sie denn da fasziniert? Also das kann ja alles Mögliche heißen. Ich will Schauspielerin werden, ich will Kamerafrau werden.
Ja, also es ging darum, dass ich festgestellt habe, dass das der Umfeld ist und die Menschen, mit denen ich mich gut kultivieren kann. Das war das eine zum einen. Das andere war, dass ich gemerkt habe, dass alles, was mit dem Film zu tun hat, sehr stark auf die eigenen Prozesse einwirkt. Und man sozusagen immer authentisch sich selbst gegenüberstehen muss, um sich weiterzuentwickeln. Also man kann sich nicht selbst entfliehen. Und ich wollte ja Filme machen. Also so habe ich erstmal angefangen. Also mit dem Wunsch bin ich überhaupt in den Film gegangen. Und da war es für mich so, dass ich gemerkt habe, dass man als Regisseur eine gewisse Authentizität mit sich selbst tragen muss und sich immer selbst als Mensch weiterentwickeln muss, um auch etwas weiter zu vermitteln. Und das hat mich sehr interessiert und dieser Prozess des Kreierens hat mich sehr interessiert. Und so bin ich natürlich mit großer Leidenschaft zum Film gekommen.
Aber Sie haben dann nicht gleich gedreht, sondern Sie sind jetzt erstmal, also mit Festivals, das ist das, was Sie jetzt so machen. Sie kuratieren, wie es jetzt immer so heißt, Filmfestivals?
Ja, also es hat erstmal so angefangen, dass ich für eine Produktionsfirma in Berlin und in Mainz gearbeitet habe, die an einer Langzeit-Dokumentarproduktion gearbeitet haben. Und da habe ich erstmal alles gelernt. 3 Jahre lang sehr intensiv bei sehr vielen Drehs gewesen und ein bisschen von allem gelernt. Und das war eigentlich wie eine Lehre, kann man schon fast sagen. Und das war sehr wichtig. Das war auch eine sehr wichtige Zeit für mich. Ich hatte auch einen richtig deutschen Direktor, der sehr hart zu mir war, aber ich das sehr geschätzt habe, weil es mich für immer konditioniert hat. Und dahingehend war das erstmal so eine Basis, wo ich dann verstanden habe, wie wird gefilmt, wie wird geschnitten, wie wird aufgenommen. Und das war so die erste spannende Zeit. Und ich bin dann eher erstmal auch in die Rolle des Produzierens oder Produktion gegangen, bevor ich dann zum Festival gekommen bin. Festival kam erst später, meine erste Festival-Erfahrung als Mitarbeiter waren 2013. Bei der Berlinale.
Also Sie haben ja jetzt zuletzt hier das iranische Filmprogramm für die Berliner Festspiele kuratiert. Das heißt, Sie haben die Filme ausgewählt, die gezeigt wurden im Juni online wegen Corona. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann zeigen Sie in Deutschland iranische Filme und im Iran deutsche Filme.
Ja, also oder internationale Filme. Ja, das Filmprogramm bei den Festspielen hat mir persönlich auch sehr viel bedeutet, weil es gewisse Umstände zum Ausdruck gebracht hat, die ich nach den 2 Jahren Erfahrung im Iran gesammelt hatte und sie mit den Filmen aufzeigen konnte. Eine Reflexion durch die letzten 50 Jahre unserer iranischen Geschichte und auch einige Interviews führen konnte mit Menschen, Filmemachern, die ich sehr schätze, die meiner Meinung nach auch viel zu sagen haben und in Vergessenheit geraten sind. Und dahingehend war das ein sehr spannendes Programm für mich. Und im Iran deutsche Filme oder auch internationale Filme zu zeigen, hat eine ganz besondere Bedeutung, weil natürlich dort gerade der Zugang zu Kurzfilmen für junge Filmemacher sehr begrenzt ist. Hm. Und das natürlich immer eine sehr spannende Situation ist, in der man hier doch vielleicht von der weiterentwickelten Filmindustrie dann den jungen Filmemachern dort was vermitteln kann. Und das hat was ganz Spannendes.
Also der iranische Film hat ja in der ganzen Welt und auch in Deutschland einen exzellenten Ruf. Diese großen Namen kennen ja alle Cinephilen, aber ich spreche sie jetzt wahrscheinlich alle falsch aus, aber es Kiarostami, Jafar Panahi, Ashkar Fahadi, Mohammed Rasulov, also Oscars gewonnen, Goldene Bären gewonnen, Goldene Palmen gewonnen. Welche Rolle spielt denn der Film im Iran? Ich kann mir vorstellen, eine große, wenn das also so eine reiche Kultur ist, was man auch bei den Berliner Festspielen gesehen hat. Also das waren ja unbekanntere Namen, aber auch 50 Jahre beeindruckende Filmgeschichte wurden da gezeigt.
Ja, also der Film im Iran hat meiner Meinung nach eine große Bedeutung. Es gibt sehr viele filminteressierte Menschen. Es wird auch viel über den Film diskutiert. Es gibt viele Filmschulen, nicht genug Kinosäle, aber es gibt immer mal jetzt wieder neue. Und man bemüht sich doch sehr darum, die Industrie lebendig zu halten. Aber es ist auch natürlich schwierig. Also gerade in den letzten Jahren sind unabhängige Produktionen sehr, sehr schwierig geworden. Die Umstände für Filmemacher, sich auszudrücken mit der Zensur, mit allem, was da eine Rolle spielt, zusammenkommt mit der mit den finanziellen Strukturen, die immer schwieriger für Kultur und Film im Iran werden. Es ist natürlich keine einfache Situation.
Also die großen Namen, die ich gerade aufgezählt habe, ich glaube, die waren auf den großen Festivals, auf denen sie ausgezeichnet worden sind, mit den Hauptpreisen nie anwesend, weil sie entweder nicht ausreisen durften, Hausarrest hatten oder im Gefängnis saßen.
Ja, also bei Abbas Kiarostami und Ashkar Fahadi ist es etwas anders als bei Jafar Panahi und Mohammad Rasulov. Denn tatsächlich ist es so, dass natürlich es Filmemacher gibt, die eher politische Filme machen und auch selbst der Opposition angehören. Aber Abbas Kiarostami oder Ashkar Fahadi widmen sich allein der Filmkunst. Es ist nicht so, dass sie etwas befürworten oder Gegner, aber darum gehen ihre Filme nicht im Besonderen.
Die Grenzen sind ja manchmal fließend. Ja. Also die Zensur ist da ja, glaube ich, bisweilen auch ziemlich willkürlich, oder?
Ja, es ist interessant zu wissen, dass es keine Gesetze für die Zensur gibt, aber die Zensur gibt es tatsächlich, denn es ist nirgends niedergeschrieben, was man darf oder nicht darf, sondern wenn ein Film gemacht wird, dann wird dann erst entschieden, ach, das ist vielleicht nicht ganz gut und das nehmen wir raus und das passt uns nicht. Aber es ist nirgends niedergeschrieben. Und das ist auch so ein bisschen das Schwierige im Iran. Man weiß nicht, woran man sich halten soll. Ich würde mir selbst auch manchmal wünschen, es würde ganz klare Gesetze geben. Man ist dafür oder gegen etwas. Und ich auch als Besucherin könnte mich direkt daran halten. Aber das existiert so nicht.
Wir haben gerade schon über die Zensur gesprochen, die es gibt im Iran. Wie gehen Sie denn damit um? Umgehen Sie die? Können Sie das überhaupt?
Also ich habe mich für den Weg entschieden, sehr transparent zu arbeiten, um eben so viel wie möglich mit jungen Filmemachern in Kontakt zu sein, aber ihnen auch Programme bieten zu können. Und daher habe ich immer nur mit Genehmigungen gearbeitet, habe Programme zusammengestellt, von denen ich wusste, dass sie sehr wenig oder gar nicht Zensuren unterfallen. Und habe versucht, sozusagen auch tatsächlich eine Brücke zu schaffen zwischen den Institutionen hier und den Institutionen, also kulturellen Institutionen hier und kulturellen Institutionen im Iran. Weil ich auch daran glaube, dass wir uns einfach nur gemeinsam weiterentwickeln können oder beziehungsweise der positive Einfluss auch zu Reform hoffentlich beiträgt.
Wandel durch Annäherung nannte man das früher in der deutsch-deutschen Politik. Also es ist ja immer eine schwierige Gratwanderung, ja. Also wenn man es mit einer Diktatur zu tun hat, wann wird aus der Kooperation Kollaboration, schwieriges Wort. Ich wusste, dass ich drüber stolpern würde. Wo ziehe ich die Grenze? Wo ziehen Sie die Grenze?
Also im Prinzip ziehe ich ja nicht die Grenze, sondern wenn die Grenze notwendig ist, dann wird sie gezogen und ich werde sie dann spüren. Also eher so.
Naja, ich meine andersrum, wie weit kommen Sie den Anforderungen Irans entgegen? Oder würden Sie auch irgendwann mal sagen, nee, das geht jetzt zu weit, das mache ich nicht mehr mit?
Also im Prinzip glaube ich, dass man sich seine Ausgangssituation immer zuerst klar sein sollte. Und ich versuche mir immer, bevor ein Vorhaben losgeht, mir alle Eventualitäten zu überlegen und zu schauen, wie würde es ablaufen. Aber es gibt auch Situationen, wo man natürlich, also dieses Handeln, das ist auch so ein bisschen manchmal wie auf dem Bazar handeln. Also man möchte die Filme zeigen oder man möchte doch einen Beitrag noch hinzufügen in letzter Minute, dann wird es aber nicht genehmigt, weil es jetzt doch schon zu spät ist, aber dann findet man einen Kompromiss. Also ich hatte eine deutsche Kuratorin im Teheran, der dann in der Sekunde eingefallen ist, na dann kann ich das doch vorlesen. Und dann haben wir das, statt abzuspielen, hat sie das vorgelesen, einen Audiobeitrag. Mhm. Weil vorlesen, das darf man, aber das als sozusagen Track abspielen nicht. Und dann haben wir das so gemacht. Also es ist wirklich, man sitzt dann in Räumen und man verhandelt. Mhm. Kleinigkeiten. Also man verhandelt, wer jetzt wirklich sprechen darf, wer nicht sprechen darf, warum jetzt der Film, nicht der Film. Und ne? Also es ist eine Verhandlung.
Können Sie mal ein Beispiel nennen für einen Film, den Sie im Iran zeigen wollten, den wir vielleicht auch kennen und wo es dann Probleme gab?
Naja, also es ist kam nicht vor. Es gab keinen Film, den ich zeigen wollte und der durfte nicht gezeigt werden. Und sogar auch, also ich bin ja nicht die Einzige, es gibt viele Kulturbeauftragte aus den verschiedenen Ländern, die im Iran aktiv sind. Und man weiß ja schon ungefähr, was passt und was nicht. Also es bedeutet, ein Teil des Kuratierens, Programmierens ist, ganz genau zu wissen, was passt und was passt nicht. Und wenn ich mit Kuratoren von beispielsweise Berlinale Shorts zusammenarbeite, die ein Programm für Teheran zusammenstellen, die kennen die Umstände und sie versuchen sich anzupassen und dann schauen wir gemeinsam nochmal die Filme an und schauen, okay, wie könnte es sein? Also man versucht dann schon einzureichen, was man weiß, dass durchgehen wird.
Ja. Also es gibt sicher Menschen, die das Selbstzensur nennen würden. Und auf der anderen Seite steht das Konzept von Wandel durch Annäherung. Gilt das eigentlich umgekehrt auch, wenn Sie iranische Filme in Deutschland zeigen? Jetzt zuletzt für die Berliner Festspiele. Das waren ja Independent-Filme vor allem. Ist es dann problemlos für Sie, dann da an die Rechte ranzukommen? Oder müssen Sie dann auch verhandeln, wie auf dem Bazar?
Ja, also wir müssen dann auch verhandeln, wie auf dem Bazar. Also mehr oder minder. Also es gibt Momente, wo es einfach abläuft. Es gibt Momente, wo es weniger einfach abläuft. Aber es ist tatsächlich nicht immer einfach. Also mit iranischen Filmprogrammen ist immer bestimmte Schwierigkeiten verbunden. Mir war es ganz wichtig bei dem Programm jetzt, bei den Festspielen, dass wir nicht politische Filme, ich setze das mal auch mit den Händen in Anführungsstrichen zeigen, sondern wirklich Filme, die etwas über die Gesellschaft erzählen und etwas Bestimmtes oder das Dilemma der Gesellschaft hervorheben, auf eine besondere Art, wie sie vielleicht noch nicht reflektiert worden ist. Und das war tatsächlich wichtiger, als mit dem Zeigefinger hochzuzeigen. Und
die Frage ist ja, wo beginnt das Politische? Ich nehme einen bekannten Film, Nada und Simin. Da geht es einfach darum, dass sich ein Ehepaar scheiden lassen will. Wenn man so will, eine private Geschichte. Die Tochter leidet. Und trotzdem erfährt man sehr, sehr viel über die iranische Gesellschaft durch diesen Film und auch über die politischen Verhältnisse.
Ja, also man kann ja sozusagen die Umgebung definitiv nicht in die Welt eines Filmes einbringen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich das also Politik ist definitiv schon, wo die Gesellschaft anfängt. Und dahingehend ist es ganz klar, dass eigentlich die Politik immer mit in den Filmen einfließt. Aber ich finde, das ist noch immer ein Unterschied, auf die Umstände hinzuweisen, als mit dem Zeigefinger hochzuzeigen. Und ich, also das ist noch immer ein Unterschied, der sich auch immer in den Nachwehen über einen Film auswirkt. Und Nader und Simin wird tatsächlich nicht als ein politischer Film gesehen, der lief auch im Iran im Kino.
Afsun Moshiri will Brücken bauen zwischen Iran und Deutschland, und zwar über Filme. Sie zeigt iranische Filme in Deutschland und deutsche Filme in Iran. Wegen der Corona-Pandemie ist das zurzeit alles etwas ins Stocken geraten. Eigentlich wäre sie jetzt in Iran, aber das geht jetzt nicht. Aber Afsun Moshiri hat auch schon selbst Filme gemacht, 2 Kurzfilme für Kinder und Jugendliche. Wollen Sie denn eigentlich auch mal so einen richtigen großen Film machen, Frau Moshiri? Vorhin haben Sie ja gesagt, Sie waren angefixt und wollten sofort Regisseurin werden.
Ja, also nach den 2 Kurzfilmen habe ich festgestellt, dass ich noch nicht die Filmsprache und meinen Ausdruck gefunden habe. Und daher habe ich mir gedacht, ich nehme mir Zeit, mich dem Film zu widmen und zu schauen, ob ich diese Sprache finde. Denn ich finde es doch sehr wichtig, etwas Besonderes zu machen, und bin da sehr ambitioniert.
Aber Sie haben das noch vor?
Ja, ich habe das noch vor, weiß aber nicht, ob das jetzt tatsächlich passieren wird oder nicht. Schön finde ich es, dass ich weiterhin gerne kreativ arbeiten würde und definitiv im Filmbereich. Und natürlich würde ich mir sehr wünschen, einen Spielfilm zu machen.
Sagt Afsun Moshiri, und Afsun ist diejenige, die die Menschen verzaubert. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.
Danke für die Einladung. Frau Moshiri.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.